Ja, und damit herzlich willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Das ist ein kleiner Auftakt, eine Premiere heute. Es ist heute übrigens der 14. Mai, an dem wir hier zusammensitzen. Wir senden aber erst am 30. Mai. Das hat einen Hintergrund. Wir haben uns nämlich etwas überlegt. Das Thema Elektro-LKW, das ist in den letzten Jahren, wenn Sie auch mal die Nachrichten bei der Verkehrsrundschau ein bisschen durchschauen, ja, das ist ein großes Thema geworden einfach. Und wir haben uns gedacht, Mensch, es ist doch mal an der Zeit, das aus allen Blickwinkeln mal zu beleuchten, dieses Thema. Wie steht denn eigentlich eine ganze Branche zu dem Thema E-LKW? Welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es, welche Bedenken gibt es, welche Zukunftsaussichten und so weiter? Heute ist sozusagen der Auftakt für diese Serie und ich freue mich ebenfalls zu einer Premiere, denn das erste Mal habe ich einen Gast, glaube ich, direkt bei uns im Studio hier mit am Start. Benedikt Rossmann ist bei mir, der Geschäftsführer von Ansorgelogistik. Grüß Sie.
Herr Fährmann, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Warum habe ich Sie eingeladen? Das erklärt sich relativ schnell. Sie haben große Expertise und lange Expertise schon mit dem Thema Elektro-LKW und ich würde gerne von Ihnen heute wissen in unserem Gespräch, ja, wie stellt sich das denn für einen Logistikdienstleister dar? Wie ist das, mit einem E-LKW zu arbeiten? Welche Sachen muss man da mitbringen? Was funktioniert vielleicht auch nicht so gut? Wenn wir es mal zeitlich ein bisschen aufrollen, Herr Rossmann.
Sehr gerne, ja.
Sie haben 2018, glaube ich, angefangen mit dem Thema E-LKW.
Genau, tatsächlich sogar noch früher, also 2015, sprich wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema E-Mobilität im Schwerlastverkehr seit 9 Jahren. 2015 hatten wir ein Umsetzfahrzeug für Auflieger, wie man es vielleicht auch so aus Hafenanlagen kennt, hatten wir beschafft. Das war damals schon elektrisch zu bekommen, fuhr maximal 40 Stundenkilometer, hatte auch in der Führerkabine relativ wenig Komfort, also lässt sich nicht vergleichen mit den Fernverkehrsfahrzeugen, die wir sonst so auf den Straßen sehen, und hatte auch nicht die Assistenzsysteme, die wir sonst von einem LKW erwarten würden. Und unser damaliger Geschäftsführer Wolfgang Thoma, mein Vorgänger im Amt, war damals sehr angefixt, auch von der Technologie. Wir wussten aber auch, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein kann. Und er ist seinerzeit zu allen, sage ich mal, gängigen OEMs im Nutzfahrzeugbereich gegangen und hat gesagt, Mensch, wir hätten gerne solche Fahrzeuge auch im schweren Nutzfahrzeug. Und die Fahrzeuge gab es damals offensichtlich noch nicht, oder wie wir ja auch heute wissen, ganz klar nicht. Und es war aber auch auf der Entwicklungsroadmap gar nicht so klar, wann kommen die Fahrzeuge denn wirklich. Und das hat ihm damals keine Ruhe gelassen und dann hat er gesagt, okay Mensch, dann versuchen wir das selbst, aber nicht, weil wir als mittelständischer Logistikdienstleister jetzt Autobauer werden möchten, das wäre anmaßend, sondern wir haben gesagt, dann lasst uns versuchen, einen Prototyp aufzubauen, um sozusagen die Machbarkeit zu beweisen, um zu zeigen, jawohl, es funktioniert, es geht. Und das haben wir dann tatsächlich damals gemacht mit Unterstützung vom Freistaat Bayern, mit Unterstützung von MAN und mit zwei Technikspezialisten, einmal einem Sensortechnikhersteller bei uns aus der Region und einem spezialisierten Fahrzeugumrüster. Und daraus wurde dann auf Basis einer MAN-Sattelzugmaschine mit Verbrennertechnik, die wurde umgerüstet zu einem, ja, ich sag mal, vollwertigen BEV-LKW. Und das Fahrzeug wurde dann auch auf der Nutzfahrzeug-IAA vor 6 Jahren, also 2018, damals auch vorgestellt.
Elias hieß er, glaube ich, gell?
Ganz genau.
Der Rufname.
Das war der Elias, bisschen in Anlehnung an einen Propheten, den es mal irgendwo in der Bibel gab. Und Elias war auch mal die Abkürzung für elektrischer LKW im Schwerlastverkehr.
Ah ja, okay. Und wie waren die Erfahrungen mit Elias? Oder was konnte Elias überhaupt, wenn man das nochmal aufrollt?
Gut, Elias hatte natürlich Reichweiten, die deutlich unter denen lagen, die wir heute kennen, ja, weil natürlich die Batterietechnologie einiges an Fortschritt gemacht hat seitdem. Elias ist aber gefahren, war in echten Einsätzen unterwegs und wir haben Elias zum Beispiel genutzt, um Produktionswerke von unseren Kunden zu versorgen mit Rohwaren oder zu entsorgen mit Fertigwaren. Das waren so die ersten Einsatzgebiete und wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Erfahrung auch gesammelt. Mhm. Aber wie es halt immer so ist mit einem Prototypen, ein Prototyp ist kein Serienfahrzeug und insofern ist der Elias heute auch nicht mehr im Einsatz. Das Fahrzeug gibt es so in der Form auch nicht. mehr. Und ja, die Technologie draußen im Markt hat sich natürlich auch weiterentwickelt, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Jetzt bevor wir zum Status Quo kommen, denn Elias war ja, wie Sie schon gesagt haben, der erste Aufschlag. Es sind ja mittlerweile 10 Elektro-LKW, die Sie im Fuhrpark haben. Was macht man mit so einem umgerüsteten E-LKW? Gibt es dann Drittmarkt dafür? Kann man da einfach den Motor wieder einbauen? Was ist mit Elias passiert?
Gut, der wird dann von den Entwicklungspartnern zum Teil für weitere Tests genutzt, okay, oder sie können gewisse Bauteile für weitere Versuchsreihen verwenden. Das geht durchaus.
Ja. Ah, okay. So, Status Quo ist 10 Elektro-LKW heute.
Ganz genau.
Wann ist das Thema so richtig ins Rollen gekommen bei Ihnen? Weil die Erfahrungen mit Elias waren ja scheinbar gut.
Die waren gut. Die haben uns gezeigt, dass wir weitermachen wollen auf diesem Pfad und dass wir sozusagen, wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir mit E-Mobilität im Güterverkehr sozusagen dieser Vision Zero Emissions Transportketten ein ganzes Stück weit näher kommen können und haben uns dann in den letzten anderthalb Jahren 10 neue E-LKW beschafft, vollwertige batterieelektrische LKW. Das sind einmal ein umgerüsteter MAN auf Basis von einer TG3-Sattelzugmaschine, mhm, und 9 Volvo FH Electric, also so wie man sie quasi serienreif vom Band bekommt. Volvo war ja dann doch relativ früh dran mit diesen Fahrzeugen. Mhm. Und insofern 1+9, also 10 Fahrzeuge. Und die wurden tatsächlich auch gefördert von diesem bundesweiten KSNI-Förderprogramm. Mhm. Also dieses Förderprogramm, was seinerzeit 80% der Mehrkosten eines E-LKW im Vergleich zum konventionellen Diesel gefördert hat. Da gab es ja 2 Förderaufrufe. Wir hatten das Glück, in beiden Förderaufrufen durchzudringen mit unseren Anträgen. Leider ist dieses Programm ja jetzt nicht mehr aktiv. Es zeichnet sich gerade so ein bisschen ab, dass es wohl wieder Förderung geben könnte für Infrastruktur. Aber Förderung für Fahrzeuge noch dazu in dieser Höhe ist aktuell sehr unwahrscheinlich, zumindest mal nicht erkennbar am Horizont.
Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber vielleicht jetzt erstmal zu den E-LKW, zu den Volvos, die dann kamen und zu dem einen MAN. Welche Erfahrungen hat man damit gesammelt? Einfach ganz frei rausgesprochen.
Ja gut, also man, nochmal, wir sind jetzt seit 9 Jahren auf diesem Lern- und Lehrpfad E-Mobilität und ich kann sagen, wir lernen immer noch jeden Tag was Neues dazu. Es ist ganz klar, es funktioniert nicht immer alles sofort und es gibt einfach eine Lernkurve für den Fahrer, für den Disponenten, aber auch natürlich für den Nutzfahrzeug-OEM. Die Technologie ist für alle relativ gesehen neu und da gibt es immer mal ein paar kleine Kinderkrankheiten und ähnliches. Aber wir können schon sagen, dass wir mit der Zuverlässigkeit der Fahrzeuge, gerade was das e-mobile Element angeht, sehr, sehr zufrieden sind und die Fahrzeuge sehr gut laufen.
Was sind so Kinderkrankheiten, die einem da im Alltag begegnen?
Also ganz, ganz simple Dinge. Es kann mal passieren, dass der Ladevorgang abbricht. Ja? Und Sie haben geplant, der LKW müsste jetzt so und so voll sich laden, damit der Fahrer danach entsprechend wieder Strecke machen kann. Der Ladevorgang bricht ab. Das ist dann vielleicht ein Kommunikationsproblem zwischen Ladesäule und dem Fahrzeug. Oder irgendwie das Batteriemanagement im Fahrzeug sagt, irgendwas kommt mir nicht geheuer vor, ich schalte lieber ab. Ja? Mhm. So ein Ladevorgang ist ja auch sehr, sehr simpel, aber er ist natürlich auch sehr sicher designt, sicher gestaltet. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn dem Fahrzeug etwas spanisch vorkommt, dann startet es den Ladevorgang nicht oder würde ihn sozusagen abbrechen. Oder es kann sein, Sie haben eine Pufferbatterie und die Pufferbatterie ist irgendwann, also hinter der Ladesäule, und die Pufferbatterie ist vielleicht auch mal leer und dann ist die Ladeleistung nicht mehr so, wie Sie geplant haben im Dispo-Ablauf. Das sind alles Dinge, ja, die müssen sich einspielen, ja, die muss man verstehen. Das sind aber keine Showstopper, sondern das ist einfach so, das sind so kleinere Lerneffekte auf dieser Reise.
Und da haben Sie dann Redundanzlösungen geschaffen, dass es mal vorkommen darf, dass ein E-LKW ausfällt, oder wie plant man dann um?
Also was wir gemacht haben, als die Fahrzeuge neu in den Fuhrpark kamen, haben wir sie natürlich zuerst sehr, sehr vorsichtig im Nahverkehr eingesetzt. Also immer an einem Standort von uns, um den Standort herum, um den Kirchturm, wie man vielleicht in Bayern sagen würde. Sodass wir natürlich im Zweifelsfall mit einem konventionellen Fahrzeug Ersatz leisten könnten. Und ja, haben wir auch mal einen E-LKW irgendwie 3 Kilometer abschleppen müssen, weil der Fahrer sich verschätzt hatte mit der Reichweite. Das gehört auch zur Wahrheit.
Ist das dazu vorgekommen?
Das passiert auch mal, ja, auf so einer.
Oh, das stelle ich mir. Ich spreche mit Jan Burgdorf, unserem Testleiter, sehr viel im Podcast, auch über viele E-LKW-Tests. Und wovor es uns beiden graut, ist diese Reichweitenangst tatsächlich. Wenn du weißt, du hast nur noch 5%, was jetzt habe ich ja jemanden, der es mir sagen kann. Was passiert dann?
Naja, also im besten Fall, und das können Ihnen E-Autofahrer aus dem Pkw-Bereich bestätigen, Sie fahren ja ein E-Auto und Sie fahren auch ein E-Pkw nicht auf 0% runter. Das sollte man ja auch nicht mit der Dieselzugmaschine machen, die ja soll ja keine Luft ziehen. Dann haben Sie auch ein Problem. Ja. Ja. Aber natürlich können Sie nicht mit Ihrer Handy-Powerbank nachladen. Ja. Also das ist natürlich das Thema. Aber Sie planen konservativ, Sie planen vorsichtig und planen sich immer Reserve ein. Ja. Mhm. Und dass es da vielleicht auch mal Bedienfehler gibt oder Fehleinschätzungen gerade zu Beginn, das wird passieren, auch wenn man jetzt neuer Anwender ist in dem Bereich. Aber wir machen da jetzt eigentlich sehr gute Erfahrungen mit und die Fahrer kommen mit der Technologie gut klar. Mhm,
Für welche Aufträge setzen Sie dann E-Lkw ein? Wie sind die bei Ihnen unterwegs?
Also wir haben bei Ansorge im Prinzip drei Anwendungsfälle, die wir unterscheiden im Kern. Das ist zum einen der Nahverkehr, den ich gerade schon angesprochen hatte, was auch so unser in der Start-up-Phase der Fahrzeuge recht wichtig war. Das heißt, Ver- und Entsorgung von Produktionswerken unserer Kunden, das können wir dann auch mehrschichtig abbilden. Das ist der eine Anwendungsfall. Mhm. Der zweite Anwendungsfall ist der Vor- und Nachlauf im intermodalen Verkehr. Wir sind ja relativ stark im intermodalen Verkehr unterwegs. Ungefähr 30% unserer Transportleistung bilden wir mithilfe der Schiene ab. Und diese Vor- und Nachlaufstrecken, ich sage jetzt mal erste und letzte Meile etwas bildlich gesprochen, das lässt sich eigentlich auch wunderbar mit dem E-Fahrzeug abbilden, weil Sie kennen die Strecken, Sie wissen, wo Sie abfahren, Sie wissen, wo Sie entsprechend auch im Zweifelsfall laden können. Und der dritte Anwendungsfall, das ist dann die weiteste Strecke, das sind, ich nenne es jetzt Regelverkehre auf der Mittelstrecke oder Langstrecke. Das heißt, wir wissen, wir kennen den Abfahrtsort, wir kennen das Ziel, fahren dann vielleicht noch weiter und das sind dann regelmäßig wiederkehrende Transporte, wo der Fahrer, der Disponent und auch der Fuhrpark weiß, wo gibt es Lademöglichkeiten, wie LKW-ready sind die, ja, nicht an jeder Zapfsäule, die irgendwo in einem Kartenmaterial im GPS vielleicht vermerkt ist, können sie auch gut hinfahren mit dem LKW. Das heißt aber, sie bauen auf diesen festen, bekannten Strecken, bauen sie diese Erfahrung auf und dann klappt das ganz gut. Und also ein Beispiel, wir fahren vom Allgäu bis Richtung Crailsheim, von Crailsheim weiter nach Mannheim und dann geht es von Mannheim wieder zurück. Und wenn Sie sich das mal auf der Karte anschauen, die Kilometer, da kommen Sie auch auf eine ordentliche Kilometerleistung, sodass die Fahrzeuge A, gut unterwegs sind und B, ist dann der Streckennachteil vielleicht gegenüber einem konventionellen Dieselkollegen gar nicht mehr so tragisch.
Und dann lädt man einfach an einem Hypercharger unterwegs oder wie macht man das?
Ganz genau, ja. Okay. Oder es gibt zunehmend auch mehr und mehr Kunden oder auch andere Logistikzentren, an denen man laden kann. Mhm. Die Möglichkeiten kommen. Klar gibt es manche, die sagen, es könnte alles schneller kommen, aber ich bin der Meinung, da passiert jetzt einiges im Moment.
Wie ist das, wenn man sich das heute wirklich mal, Sie müssen ja auch wirtschaftlich denken, als Geschäftsführer ist es ja klar, wie sieht das auf der wirtschaftlichen Seite aus, Herr Rossmann? Kann man diese LKW heute schon wirtschaftlich betreiben?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Also im operativen Betrieb ist der E-LKW günstiger als sein Diesel-Kompagnon. Das liegt natürlich auch zum Teil an der Mautbefreiung, die es nach wie vor gibt. Das ist ein sehr wichtiges Element. Wenn Sie aber den großen Strich unter allem ziehen, dann ist der E-LKW definitiv teurer als die konventionelle Dieseltechnologie. Wenn Sie dann die Förderung, die es ja jetzt wohl auch nicht mehr geben wird, wenn Sie die noch rausrechnen, dann wird dieses Gap, sage ich mal, noch mal größer. Das ist ganz klar. Also das ist da, das lässt sich auch nicht verleugnen.
Mhm. Und wie geht man damit für die Zukunft um? Wir überlegen uns ja, wie könnte sich E-LKW durchsetzen auf dem Markt? Ist das ohne Förderung in Ihren Augen machbar?
Zu den aktuellen Preisen sicherlich schwierig. Da braucht es viele Überzeugungstäter und zwar auf Seiten der Spediteure, der Logistiker, aber auch auf Seiten der Kunden, weil sonst funktioniert es nicht.
Das wäre jetzt eine Anschlussfrage tatsächlich. Sind Kunden heute bereit, für Transporte mit E-LKW mehr Geld zu bezahlen?
Ja, also wir haben das große Glück, dass wir Kunden haben, die sich an diesem Gap beteiligen. Da sind wir auch sehr dankbar für. Und wir sehen da natürlich auch unterschiedliche Stärken in der Intensität. Es gibt Kunden, die sich sehr strenge eigene oder Verlader, sprechen wir mal allgemeiner, die sich sehr strenge eigene Klimaziele gesetzt haben. Und bei anderen ist das Thema Transport vielleicht von der Bedeutung her nicht so groß, auch wenn man den eigenen Fußabdruck dann bewertet an CO2-Emissionen. Insofern, es gibt Unterschiede. Aber wir haben das große Glück, dass unsere Kunden durchaus bereit sind, sich an diesem Gap zu beteiligen. Und ich kann auch sagen, und da sind wir auch froh drüber, die Fahrzeuge sind alle im festen Kundeneinsatz, in festen Kundenprojekten und wir haben eigentlich mehr Nachfrage nach vollelektrischen Fahrzeugen, als wir aktuell den Bedarf stillen könnten.
Sie sind jetzt seit einem guten Jahr Geschäftsführer bei Ansorge Logistik. Sie haben die große Ehre, ja auch dieses Unternehmen weiterentwickeln und gestalten zu dürfen. Welche Überlegungen oder welche Rolle spielen E-Lkw in Ihren Überlegungen für die nächsten 10, 20 Jahre?
Also einen ganz wichtigen Teil, nebst dieser Säule kombinierter Verkehr, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist der E-Lkw für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein auf dem Weg zu CO2-ärmeren oder CO2-freien Transportketten. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, möchte ich in weitere E-Lkw investieren? Ja, definitiv. Wir würden gern die Flotte, so wie sie heute dasteht, an sich verdoppeln, also ich sag mal auf 20 Fahrzeuge hoch. Aber wenn Sie mich jetzt fragen würden, Herr Rossmann, wann tätigen Sie den Invest, muss ich sagen, das hängt jetzt noch von zwei Faktoren ab. Ja. Das ist zum einen, wie entwickelt sich das Angebot weiter? Da gibt es ja ein paar ganz spannende Modelle, die jetzt platziert wurden im Markt. Der SOP steht da noch aus zum größten Teil. Da sind wir schon sehr gespannt, wie sind die Fahrzeuge dann tatsächlich? Das wäre dann auch etwas für Ihre Kollegen aus dem Test.
Ja. Ja.
Oder auch letztendlich für uns Praxisanwender. Wir testen diese Fahrzeuge auch tatsächlich immer gerne, bevor wir in die Beschaffung gehen. Also wie wird sich das Angebot entwickeln? Auch jenseits von Marketing-Claims, wie sind dann die tatsächlichen Reichweiten? Weil ich denke, gerade da werden wir noch mal ein bisschen eine Technologieverbesserung spüren. Mhm. Und das andere Thema ist dann natürlich der Preis. Ja? Und wie werden sich die Preise entwickeln? Weil ganz klar ist auch, ohne die Förderung wird es einen erheblichen Druck auf die Preislandschaft geben. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Haben Sie mal geschaut, wie viel an Ladeinfrastruktur überhaupt noch aufgebaut werden kann? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, so wirklich. Sie haben ja eigene Ladeinfrastruktur.
Genau.
Wie groß ist da noch das Potenzial, bis es irgendwann heißt, so und jetzt braucht ihr einen anderen Stromanschluss oder?
Wie groß ist das Potenzial? Also ich bin jetzt natürlich kein Energiemarktexperte, aber ich glaube, es lohnt sich für jeden, der sich mit dem Thema grundsätzlich beschäftigt, einfach mal mit seinem lokalen Energieversorger zu sprechen. Was für eine Anschlussleistung liegt überhaupt in meinem Industriegebiet, in meinem Gewerbegebiet an und wie viel davon ist noch frei verfügbar? Weil wenn die Leistung aus welchen Gründen auch immer nicht mehr viel frei ist, dann kann das natürlich durchaus zum Flaschenhals werden, weil da sprechen wir nicht von Monaten, sondern eher von Jahren, bis so etwas ausgebaut ist. Wir hatten jetzt das Glück, dass an den Standorten, an denen wir E-Lkw einsetzen, die Anschlussleistung durchaus ausreichend ist und auch sozusagen die Ladeinfrastruktur entsprechend aufgebaut werden kann oder ja zum großen Teil schon aufgebaut ist. Das funktioniert also.
Okay. Ich hatte Anfang April eine Stellenanzeige von Ihnen gesehen. Da haben Sie einen Fahrer für einen E-Lkw gesucht, explizit für einen Elektro-Lkw. Ist das ein Argument, um neue Fahrer zu finden?
Ja, Sie sind aufmerksamer Leser unserer Stellenanzeige.
Ja.
Tatsächlich haben wir damit versucht zu sagen, Mensch, es gibt noch mehr als den konventionellen Diesel und wollten auch bewusst Fahrer, Fahrerinnen ansprechen, die offen sind für diese neue Technologie und sagen, Mensch, Lkw-Fahren habe ich jetzt vielleicht lange genug gemacht, aber jetzt möchte ich nochmal was Neues sehen und möchte diese neue Technologie erleben. Ja. Also, kleine Anekdote. Zu Beginn, als wir die Fahrzeuge platziert haben im Fuhrpark, hatten wir natürlich einen ausgewählten Kreis an Fahrern, die waren speziell geschult. Das waren dann diejenigen, die quasi exklusiv diese E-Lkw gefahren sind. Inzwischen haben wir den Kreis aufgemacht auf quasi alle Fahrer, außer es möchte einer wirklich partout nicht E-Lkw fahren, weil das gibt es auch wie im Pkw-Bereich. Es gibt glühende Verfechter der Technologie und es gibt natürlich welche, die immer noch skeptisch sind. So, das ist so. Also wir zwingen keinen, aber wir haben den Kreis deutlich, deutlich erweitert. Und einer dieser Fahrer kam dann irgendwann zu unserem Disponenten und sagte, danke, dass ich so ein tolles Auto fahren darf. Und wenn Sie mal so ein bisschen in der Dispo-Welt rumfragen, das ist ein Feedback, das bekommt man nicht alle Tage. Also das war schon auch toll.
Cool. Herr Rossmann, mir bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Es ist so ein bisschen, Sie haben 9 Jahre Expertise in einem Feld, das viele Unternehmer für sich noch gar nicht erschlossen haben, über das Sie vielleicht mal grob nachgedacht haben oder vielleicht auch gar nicht nachgedacht haben. Was würden Sie denn einem Unternehmer empfehlen, der sich das erste Mal mit dem Thema Elektro-Lkw wirklich intensiv auseinandersetzen möchte. Wie geht man an so ein Thema dran?
Also ich würde auf jeden Fall, auch wenn ich heute vielleicht noch überzeugter Beschaffer von Dieselfahrzeugen wäre, würde ich mich trotzdem schon damit beschäftigen, weil die Reise kostet Zeit. Und das sieht man ja bei uns ganz gut. 9 Jahre sind wir jetzt auf dieser Lernkurve und wir lernen immer noch jeden Tag dazu. Und ganz konkret darf man nicht den Fehler machen, sich nur auf das Fahrzeug und was ist das beste Fahrzeug für meinen Einsatz, nicht nur damit beschäftigen, sondern eben auch die Infrastruktur immer mitdenken, die Ladeinfrastruktur und auch die Frage, wo kommt eigentlich der ganze Strom her? Also kann ich ihn selber produzieren, so wie wir das größtenteils machen, über eigene PV-Anlagen oder muss ich ihn übers Netz beziehen? Kann ich zusätzlich zu der Ladeinfrastruktur vielleicht auch Pufferspeicher beschaffen, um meinen Netzbezug zu glätten, also Lastspitzen zu glätten, weil das auch ein Kostentreiber natürlich ist gegenüber dem Energieversorger. Der stellt das dann nämlich gerne in Rechnung, zurecht. Und auch diese Gespräche mit dem Energieversorger, die sollte man, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, die sollte man frühzeitig führen. Wir machen das sehr, sehr partnerschaftlich mit unseren regionalen Energieversorgern. Das klappt auch ganz gut. Aber es mag natürlich sein, dass nicht jeder Energieversorger dann so flexibel ist. Und deswegen entsprechend dieses Gespräch frühzeitig suchen und die Bedarfe frühzeitig anmelden. Mhm. Und last but not least, ich denke, man muss sich klar machen, das ist eine Pioniertechnologie im Moment. Und es geht manchmal 2 Schritte vor und dann auch wieder 1 Schritt zurück. Und damit muss man auch irgendwo klarkommen. Und wenn man das so akzeptiert für sich, dann ist das eine ganz tolle Sache. Weil nochmal Pionierarbeit, da steckt ja auch das Wort Arbeit drin. Mhm. Aber es ist für uns nicht nur Arbeit, es macht uns auch sehr, sehr viel Spaß. Und wir freuen uns auf die Schritte, die da noch kommen und die Weiterentwicklung, die in der Technologie kommt, und sind der festen Überzeugung, dass wir mit diesen Fahrzeugen und hoffentlich vielen weiteren Fahrzeugen einen guten Schritt in Richtung CO2-freie Transportketten machen können in Zukunft.
Da bin ich gespannt, wie diese Roadmap weiter laufen wird, wie es dann in ein paar Jahren aussieht. Wir sind räumlich nicht weit auseinander, deswegen kann man da guten Kontakt halten. Herr Rossmann, vielen Dank für Ihre Eindrücke und für den Besuch. Ja, ich wünsche Ihnen auf dem elektrischen Weg alles Gute.
Herr Fährmann, vielen Dank.
Auf allen anderen Wegen natürlich auch.
Danke.
Ja, das war dann die erste Folge. E-LKW, was sagt ... haben wir sie mal getauft. Ich hoffe, Sie konnten auch ein paar spannende Eindrücke gewinnen. Herr Rossmann hat es eben schon angesprochen, die Fahrersicht ist ja auch immer eine entscheidende. Das wird übrigens eine unserer nächsten Episoden sein. Wir haben mit einem LKW-Fahrer gesprochen, der nur noch E-LKW fährt und früher glühender Verfechter vom Diesel auf der Langstrecke war. Was der zu seinem E-LKW sagt und wie er damit zurechtkommt oder ob er sich einen neuen Job sucht, das hören Sie in einer der nächsten Episoden. Machen Sie es gut und bis dahin.